Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe heute eine Architektin und Stadtplanerin zu Gast, die sich seit Jahren, fast Jahrzehnten, mit der klimagerechten Stadt befasst. Vor 10 Jahren wurde sie in die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung berufen. Bei mir ist Alexandra Tscherner, Mitinhaberin des Büros CGA Tscherner-Gürtsch Architektur, das beispielsweise das Ohlsdorfer Schwimmbad neu gebaut hat. Ja, Frau Tscherner, schön, dass Sie da sind. Wir sind jetzt schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen. Ich weiß aber nicht, was Ihre Lieblingsstadt ist. Insofern überraschen Sie mich.
Moin moin erstmal. Gerne überrasche ich Sie. Tatsächlich ist es vielleicht nicht ganz so überraschend, dass meine Lieblingsstadt ist die, die ich mir ausgesucht habe. Allerdings, mein Ideal von Hamburg ist eigentlich das alte Hamburg. Vor der ganzen Zerstörung durch den Krieg, vor der Zerstörung durch die autogerechte Stadt, unter der wir immer noch leiden. Und meine große Hoffnung, mein Ideal von Hamburg der Zukunft ist, dass das Grün, für das wir ja bekannt sind in Hamburg, alle Stadtgebiete, alle Bereiche umfasst, gerecht für alle. Die grüne Stadt Hamburg, ideal.
Da kommen wir gleich noch hin. Das ist ja das Thema heute unseres Podcasts. Ich bin ja schon ganz froh, dass Sie nicht Delmenhorst sagen, denn ich weiß, dass Sie aus Delmenhorst sind und da finde ich immer das Schönste an Delmenhorst ist der Song von Element of Crime.
Absolut, das sehe ich auch so.
Da sind wir uns einig. Ihr Lieblingsstadtteil in Hamburg?
Mein Lieblingsstadtteil in Hamburg ist tatsächlich Altona. Also ich liebe Altona, ich lebe in Altona und da gibt es unheimlich viel durchmischte Gegenden, Straßenzüge, Plätze, Orte, wo das Leben tobt und wo wir die Mischung der Bevölkerung tatsächlich sehen und erleben können und ja, da lebe ich gern.
Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz?
Ja, wir bleiben bei Altona, der Wohlerspark.
Der Wohlerspark?
Waren Sie mal im Wohlerspark?
Ich kenne den Wohlerspark, ja. Ist sehr, sehr klein, auch ein bisschen versteckt.
Ja, wobei relativ gesehen, also er ist so groß, dass da abends bei schönem Wetter unglaublich viele Leute sind. Schade nur, dass sie oftmals nach dem Grillen ihr Zeug nicht wegräumen.
Wollte ich gerade sagen, das ist das, was mich manchmal ein bisschen stört, er ist dreckig.
Mein Appell an alle, räumt euer Zeug weg, dass für alle weiter schön bleibt, aber auch Kinder, Familien, unterschiedliche Leute, unterschiedlicher Generationen oder Hintergründe. Eine ganz, ganz tolle Stimmung im Wohlerspark. Ich sollte nicht zu viel Werbung machen.
Wollte ich gerade sagen, sonst genug. Ist demnächst noch voller.
Voll genug, genau.
Ihr Lieblingsgebäude?
Mein Lieblingsgebäude, das ist tatsächlich schwierig, weil meine Lieblingsgebäude sind all die, die eine wunderbare auch zweite, dritte, vierte Schicht haben und zwar begrünt sind. Es gibt diese alte Oberpostdirektion am Grindelviertel, die seit Jahrzehnten mit einer bodengebundenen Begrünung noch verschönt wird. Eine schöne alte Architektur und schön, wunderbar, lebendig, grün und sorgt damit eben mit fürs Klima. Das ist eins meiner Lieblingsgebäude.
An der Schlüterstraße.
An der Schlüterstraße, genau. Also es gibt so viele schöne Gebäude. Also
Sie haben ja Ihr Lieblingsgebäude benannt. Jetzt dürfen Sie noch eins abreißen.
Ehrlich gesagt möchte ich eine der Schichten, nicht nur in Hamburg, sondern am liebsten auf der ganzen Welt, in allen Städten abreißen, und zwar die unnötig versiegelten Flächen. Also auch in Hamburg haben wir Zehntausende Quadratmeter versteinerte Flächen auf dem Boden, die man einfach aufreißen und begrünen könnte und damit was Gutes für die Stadt tun. Das ist tatsächlich mehr als nur ein Gebäude. Das ist eine Riesenfläche und das möchte ich gerne abreißen. Da wäre ich in einer Arbeitsgruppe dabei, wenn das losgeht.
Da hätte Hamburg einiges zu tun.
Ja.
Sie haben das Thema ja schon mehrfach angerissen. Heute geht es eigentlich um die klimafreundliche, die klimaresiliente Stadt. Sie haben, habe ich gesehen, 1989 Ihr Diplom gemacht. Spielte das damals eigentlich irgendwie schon eine Rolle? Umweltschutz, Ökologie, Klimaschutz?
Tatsächlich habe ich meine mündliche Architekturprüfung gemacht über Spaceship Earth, unser Raumschiff Erde, die begrenzten Ressourcen, damals am Lehrstuhl von Herrn Professor Schweger. Und er hat das akzeptiert, obwohl es ein sehr weit gefasstes Thema war. Ich habe über den Club of Rome selbstverständlich referiert, der ja da auch schon etwas älter war, von 1972. Und seitdem beschäftige ich mich damit, eigentlich seit meinem Studium. Mich haben immer Menschen gefragt, warum geht es nicht besser, warum kann man nicht mehr machen? Und das war für mich die Anregung, drüber nachzudenken.
Dann stelle ich mir noch mal die Frage, das ist jetzt 35 Jahre her, warum die Immobilienwirtschaft, ja eigentlich die ganze Städtebauszene doch wirklich lange gebraucht hat, um einerseits den CO2-Fußabdruck zu messen, andererseits um umzusteuern. Es ist ja jetzt einiges passiert, aber doch mit sehr, sehr langer Bedenkzeit, oder?
Viel zu lange und man kann niemandem nachsagen, dass das Wissen nicht da gewesen wäre. Also gerade Wissenschaft, Klimaforschung etc., das Wissen war nicht nur da, sondern es wurde auch publiziert. Für mich ist das Ideal sozusagen meines eigenen Berufes ja ein Stückchen die Welt besser machen zu wollen und nicht nur gebaute Umwelt und Quadratmeter zu schaffen. Und ja, Sie haben völlig recht, die Berufswelt, die Immobilienwirtschaft aus allen Aspekten ist extrem konservativ, was Änderungen angeht. Das haben wir gemerkt bei der Energiewende etc. Das Geschrei ist immer erst sehr groß und dann geht's ja doch irgendwie. Und die Thematik, Städte grüner zu machen, das war mir nicht klar, ist noch ein scheinbar größeres Fass, weil wir aus dem grundsätzlichen Leitbild, und das übrigens nicht Hamburg nur bezogen oder Deutschland, sondern weltweit geht es darum, dass wir aus dieser steinernen Stadt, wo die Natur an verschiedene kleine einzelne Orte verdrängt worden ist, wieder ein Ökosystem stattmachen. Und das ist lebenswichtig.
Wie ist es denn so in Ihrer Arbeit, in Ihrer alltäglichen Arbeit gewesen in den letzten Jahren? War das schwer, also auch Bauherren davon zu überzeugen, eher ökologisch zu denken? Oder haben Sie die mitnehmen können oder mussten Sie ganz klassisch planen?
Ich habe immer alle Vorschläge gemacht, die mir zur Verfügung standen. Allerdings kann ich nur zitieren einen Bauherren, der zu mir sagte, alles schön und gut, was Sie da sagen, aber wir haben eh genug zu tun mit dem Bauen von Immobilien. Und wenn ich nicht dazu gezwungen werde, werde ich zum Thema Klimaschutz nicht mehr machen. Das ist etliche Jahre her und wo ich dann schon enttäuscht war bei etlichen Projekten, wo man noch in der Ausführungsplanung noch Aspekte für den Klimaschutz, nicht die Dachbegrünung, die machen wir schon lange und da sind alle unsere Bauherren dabei gewesen, aber Fassadenbegrünung, einen Grünflächenanteil, der angemessen ist, zu schaffen, Ökodiversität etc., da waren nicht alle Bauherren so bereit dazu, wie zum Beispiel bei unserem Buchenhof-Projekt vom Bauverein der Elbgemeinden, wo wir wirklich ein Kreislaufsystem entwickelt haben, also ein Idealprojekt für eine Baugenossenschaft. Bei vielen Projekten ist in der Ausführungsplanung tatsächlich noch ganz vieles gestrichen worden. Oder schon in vorherigen Planungsphasen wurde mir gesagt, lassen Sie mal gut sein, müssen wir nicht machen, wir müssen so viel machen. Das ist uns jetzt zu viel, das wollen wir nicht.
Heißt das, dass der Staat dann also wirklich stärker auch die Bauherren zwingen muss, dass sie also quasi diese ökologischen Fragen mit berücksichtigen?
Tatsächlich, es geht nicht nur um den Neubau, ja, Sie haben völlig recht, es braucht Regeln. Und nicht nur für den Neubau, sondern für alles Eigentum, was es gibt und was Städte prägt. Das Problem wird nicht gelöst werden für die klimaresiliente Stadt, indem man einige Neubauprojekte besser macht. jedes Projekt zählt, alles, was getan wird, ist gut, sondern wir brauchen Regeln. Wir, das heißt Hamburg, Deutschland und die ganze Welt brauchen Regeln, die einzuhalten sind, und zwar gerecht für die Menschen, die Eigentum, Immobilien, Grundstücke besitzen. Ja, und ohne die Regeln, also wir sehen, seit dem Club of Rome sind gut 50 Jahre vergangen. Das Prinzip der Freiwilligkeit, ich diskutiere ja mit Politik jetzt schon wahrscheinlich 10 Jahre, mir wurde immer wieder gesagt, wir wollen keine neuen Regeln schaffen, wir wollen die Leute freiwillig und überzeugen und Fördertöpfe aufmachen. Das hat sich ja gezeigt, dass unsere Städte nicht sehr viel grüner geworden sind. Wir brauchen auch aufgrund von Klimaschutz ja das Thema Mobilität. Das heißt, die Städte, die gut erschlossen sind, müssen ja auch dichter werden. Und das heißt, mehr Dichte und mehr Grün geht nur, wenn jedes einzelne Gebäude, private und öffentliche und Freiflächen, mehr Verantwortung aufnehmen, mehr Verantwortung spüren und wissen. Und aus meinen vielen Vorträgen und Gesprächen weiß ich, ganz, ganz viele Bürger wollen das auch. Sie wollen nur klare Regeln. Gern könnte man andere Regeln, die zu viel sind, weglassen. Aber eine gerechte Struktur für eine Grünflächenzahl bei Immobilien wäre total hilfreich und wird sogar erwartet. Mhm. Ich werde immer wieder gefragt von ganz vielen Leuten, warum, es ist so logisch, es ist so einfach, warum wird es nicht einfach gemacht?
Würde ich gleich gerne drauf kommen, vielleicht jetzt nochmal die Frage. Das Problem ist ja, dass wir die fetten Jahre hinter uns haben. Ja. Und in diesen fetten Jahren haben wir diese Regeln nicht erlassen. Jetzt sind die mageren Jahre. Jetzt sind natürlich solche Regeln noch schwieriger umzusetzen.
Ehrlich gesagt nicht. Die Philosophie, die wir als Praktikerinnen und Praktiker bei uns im Büro entwickelt haben, bedeutet ja, mit bodengebundenen Pflanzen kann ich Fassadenbegrünung zusätzlich zu einer Dachbegrünung, die sowieso schon obligatorisch ist, sehr einfach und kostengünstig entwickeln. Kein Projekt muss teurer sein mit einer entsprechenden Begrünung als ein vergleichbares Projekt. Und ja, die fetten Jahre sind vorbei und oftmals zeigen die Menschen eine Höchstleistung und das Beste in sich, wenn sie dann feststellen, wir kommen an die Grenze des Möglichen, wir müssen etwas tun für alle, und dann holen sie das Beste aus sich raus. Und darauf hoffe ich, auf den Idealismus und auf die Zukunftsverantwortlichkeit von vielen, von den Älteren, wir wissen, wie es gemacht wird, und von den Jüngeren, die ja regelmäßig auf die Straße gehen, dass sie es einfordern, dass mehr gemacht wird.
Sie haben ja ein Leitbild entwickelt, der grün durchwachsenen Stadt. Vielleicht stellen Sie das dem Zuhörer einfach mal vor, was Sie sich darunter vorstellen.
Die grün durchwachsene Stadt hat einen großen Grünanteil in allen Straßenräumen, also wir haben...
Gibt es da irgendwie so eine konkrete Straße, wo es schon relativ gut ist? Also Sie haben vorhin das Beispiel der Schlüterstraße als Gebäude. Gibt es so eine Straße, wo Sie sagen, das ist auf jeden Fall schon mal die richtige Richtung?
So wie wir das jetzt vorschlagen, in der Gesamtheit gibt es das in Deutschland noch nicht. Es gibt die eine oder andere Stadt, wo man mit der grünen Thematik schon weiter ist. Wenn jemand das googeln möchte, ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass tatsächlich in unserem Nachbarland in Österreich Salzburg angefangen hat, jetzt für sich oder schon sehr weit ist, eine Grünflächenzahl zu entwickeln, samt allen Berechnungsmodalitäten. Ich kann Ihnen keine Straße nennen, nirgendwo, wo das schon Realität ist.
Aber vielleicht erklären Sie mal, was diese Grünflächenzahl bedeutet.
Ja, eine Grünflächenzahl bedeutet, ich habe ein Gebäude auf einem Grundstück. Da habe ich Außenflächen. Ich habe die Fassadenflächen, die Grundstücksflächen, die Dachfläche. Und wenn ich sage, okay, davon muss die Hälfte, zum Beispiel 0,5, also wäre die Grünflächenzahl, die Hälfte begrünt sein. Die Grundstücksflächen, bodengebunden, die ans Grundwasser.
Ambitioniert in der Großstadt.
Man muss immer erstmal viel fordern, um dann etwas Gutes umzusetzen. Das ist meine Erfahrung. Die bodengebundene Bepflanzung, das heißt also, eine Grün, ich versuche mal zu strukturieren. Wir haben drei Hauptforderungen für die durchwachsene, grün durchwachsene Stadt. Manche nennen das Schwammstadt. Es gibt viele verschiedene Begriffe. Es geht darum, ein Ökosystem Stadt zu erreichen, was die Menschen unter anderem sehr stark mit Sauerstoff versorgt und die Luft reinigt. Das heißt, denken Sie sich an eine Kuppel über der Stadt, und wenn dann alle Menschen, die hier atmen, wir alle produzieren CO2, weiterhin gut leben können, obwohl eine Kuppel über der Stadt ist und wir nicht von den Meeren und von anderen Grünflächen Sauerstoff hineinsaugen müssen, dann haben wir ein funktionierendes Ökosystem Stadt. So, und das lässt sich erreichen. Also wir müssen natürlich, das muss ich dazu sagen, alle Maßnahmen zur CO2-Ersparung sind natürlich wichtig. Nur dieses Thema mit Mutter Natur, mit Begrünungen, CO2 zu verbrauchen, das, was eben nicht, also wir atmen alle weiter, was eben nicht erspart werden kann, also CO2 zu verbrauchen und Sauerstoff zu produzieren, das ist wichtig. So, Grünflächenzahl bedeutet eben, einen bestimmten Anteil an Grün zu schaffen. Dann darf es für Neubauplanung, also neue Stadtplanungsansätze, das muss ja schon vor dem Bau geregelt werden, darf es nie wieder Grenzbebauung geben. Grenzbebauung bedeutet, dass die vollgepflasterte Straßen- und Bürgersteigsfläche an die Häuserwand stößt und da dann auch wieder diese tote Wand hochzieht und man hat nirgendswo die Möglichkeit, Wasser zu versickern, Regenwasser. Wir werden immer mehr bekommen, entweder zu wenig oder zu viel. Und wir haben auch nicht die Möglichkeit, Pflanzen zu setzen. Und man sieht ja oftmals aus kleinsten Flächen, einen halben Meter tief, einen Meter breit, kommen große Rankpflanzen, die ganze Häuserwände begrünen. Also wenn man das zum Prinzip macht, alle hausnahen Flächen, halben Meter, ein Meter, anderthalb Meter, so viel wie geht, aufzubrechen, wie gesagt, die Steine wegzunehmen, kann man ja woanders verwenden, wo sie sinnvoller sind, und dann dort zu begrünen, das bedeutet nie wieder Grenzbebauung. Und das finde ich besonders erschütternd, und das hat dann auch ein wenig bewirkt, dass ich mich ein wenig extremer mittlerweile äußere. Früher habe ich immer gedacht, mit guten Projekten gutes Beispiel geben, und mittlerweile sehe ich, das funktioniert nicht, und sage, es ist verantwortungslos.
Obwohl Sie ja selber auch, habe ich gesehen, in Ihrer Werkliste Häuser gebaut haben, die das nicht haben. Zum Beispiel in der neuen Mitte Altona.
Ja.
Wie ich finde, ein sehr, sehr verdichtetes Gebiet mit wenig Grün, nur mit großen Tiefgarageneinfahrten.
Ja.
Da muss man manchmal auch Kompromisse machen, oder als Architektin, oder sind Sie inzwischen kompromissloser geworden?
Sie haben völlig recht. Ohne Regeln kann ich nichts fordern. Ich kann Bauherren immer nur überzeugen. Und tatsächlich bei der neuen Mitte Altona haben wir bei unserem einen Wettbewerbsgewinn, den wir direkt sozusagen gewonnen hatten in der großen Konkurrenz, den einzigen begrünten Bereich an einer Blockseite und sozusagen abgespart, die gleiche BGF erreicht und den Wettbewerb gewonnen, um dort hausnah noch eine Begrünung zu machen. An einer weiteren Stelle hatten wir nur diesen halben Meter freie Fläche auf dem Grundstück, sozusagen die Hauskante zurückgerückt, um dort eine Begrünung zu machen. Da wurde dann sich leider von behördlicher Seite zusammen mit dem Bauherrn geeinigt, die Pflasterfläche vom Bürgersteig weiterzuleiten, weil das in das Bild von der neuen Mitte Altona nicht reingepasst hat.
Okay, das ist dann so ein Tag, da muss man den Schnaps aus dem Schrank holen, wenn man das dann...
Ja, bei mir ist es der Weißburgunder, aber ja, das sind das, dann die Dinge...
Das tut
dann
schon weh.
Das tut weh, und deswegen ist mir, ich habe das mit meinem Partner Jürgen Götzsch besprochen, klar geworden, dass wir als Architekturbüro und Stadtplanungsbüro mit Überzeugungsarbeit nicht weiterkommen. Dass ich also das, wozu ich eigentlich nie Lust hatte, Politik ansprechen muss und tatsächlich politisch arbeiten muss und politische Forderungen stellen muss und auch unbequem werden muss und sagen muss, wenn nicht diese einfachen Dinge, die man einfach umsetzen kann, die nicht mehr Geld kosten, wo man Regeln schaffen muss und Regeln umsetzen muss und wo ich weiß, dass viele Leute dahinter stehen würden, die das machen möchten. Wenn das nicht gemacht wird, ist man verantwortungslos für heute und für die Zukunft und für unsere Kinder. Und das muss man sich mal als Politikerin oder Politiker sagen lassen, dass ich mich damit
nicht. Die Politik steht natürlich auch unter Druck. Ich muss es auch mal verteidigen. Die müssen die Wohnungen schaffen, die in Hamburg gesucht werden. Und wenn man natürlich nicht die Bruttogeschossfläche auf die Grundstücke bekommt und nicht eng bebaut, wird es noch schwieriger oder muss noch höher bauen.
Aber man kann eng bebauen. Geben Sie mir welche Aufgabe auch immer und ich zeige Ihnen Lösungen, wie beides zusammengeht. Es kostet nicht mehr, man kriegt die gleiche Dichte hin und man schafft trotzdem noch ein gesundes Lebensumfeld für die Menschen und ein Ökosystem statt, wo auch Fauna und Flora sich weiterentwickeln können, die wir ja nebenbei auch brauchen. Bienen und so weiter.
Nehmen Sie denn wahr, dass ein Umdenken einsetzt, dass man wieder etwas großzügiger oder zumindest mit mehr Grünraum, mit mehr entsiegelten Flächen, mit mehr Grünflächenzahl, wie Sie es vorhin gesagt haben, arbeitet?
Leider zu wenig. Es gibt einzelne löbliche Beispiele, einzelne, die nur immer noch auf das Gesamtvolumen gesehen ein Tropfen auf den heißen Stein sind, so wie eben die einzelnen Projekte, wo wir es geschafft haben, eben ein entsprechendes Zukunftsprojekt zu realisieren. Deswegen ist die Notwendigkeit, dass alle zusammenhalten und es für alle eine gemeinsame Regel und auch eine Möglichkeit gibt. Ich kenne ja unglaublich viele Menschen, Bürgerinitiativen, die gerne im hausnahen Bereich zur Straße in diesen halben Meter haben würden. Die würden sich um die Pflanzen kümmern, die würden sich drum kümmern, die anfangs zu gießen. Man muss ihnen nur das Recht dafür geben und eben den entsprechenden Rückhalt. Man braucht ja nur zu gucken, wie es bei Salzburg gemacht wurde und kann das dann nachempfinden. Es ist einfach und es kostet nicht mehr Geld und man schafft die gleiche Dichte. Nur die Menschen müssen ja auch gesund bleiben. Die Städte und die heißen, trockenen Gegenden der Städte machen Menschen krank. Feinstaub. Weltweit ist der CO2-Anteil in der Atemluft verdoppelt worden, in etwa, ich müsste nochmal nachgucken, 30 Jahren. Das ist fatal. Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden immer mehr. In den Megacities in anderen Ländern und Kontinenten dieser Welt sterben unglaublich viele Menschen jedes Jahr an den Umwelterscheinungen. Das müssen wir ja nicht nachempfinden.
Das tun wir auch nicht, aber wenn ich so nach Oberbillwerder schaue zum Beispiel, da habe ich doch das Gefühl, dass da schon eine neue Stadtplanung greift oder reicht es noch nicht?
In Oberbillwerder bin ich jetzt nicht so einbezogen, ich habe es mir nur einmal kurz angeschaut. Da habe ich gesehen, dass eben tatsächlich diese Idee aufgenommen wurde, dass in den Baublöcken im straßennahen Bereich zumindest ein schmaler Grünstreifen angedacht ist und das ist schon mal ein Anfang, das ist hilfreich. So, und wenn das als zukunftsweisend betrachtet wird, dann ist ja der Schritt zu sagen, wir machen es jetzt mal für ganz Deutschland nicht so weit. Und da wir angefangen haben mit der Industrialisierung, die erste Welt, sind wir auch die zuerst mit dem besseren grünen Konzept und der ökologischen Stadt anfangen müssen, finde ich, damit es die anderen nachmachen.
Wenn Sie in die Hafen City schauen, ist das schon eine Umsetzung Ihrer Ideen?
Nein. Ich habe damals mit Axel Gedaschko, als er Senator war, er hat mich angerufen und gesagt, Frau Tscherner, lassen Sie uns doch mal durch die Hafencity gehen. Da gab es noch so gut wie nichts, nur die Stadtplanung. Was kann man da besser machen? Da habe ich ihm gesagt, zu wenig Grünflächen, zu viele gepflasterte Flächen, so viele Märkte finden da bestimmt nicht statt. Und warum ist das eine Grenzbebauung? Hat er gesagt, ja, finde ich richtig, sinnvoll. Kurz darauf war er aber dann schon wieder anderweitig unterwegs und nicht mehr Senator. Und ich habe seitdem mit jeder Senatorin eben Senator gesprochen und habe Vorschläge gemacht. Und es ist nicht sehr viel umgesetzt worden zu dem Thema, weil die gesamte Berufsgruppe natürlich gerne alles erstmal lange so hat sein lassen, wie es immer war. Daran hat man sich gewöhnt und über die Zukunft nachzudenken, habe ich festgestellt, ist ein Gut, was nicht überall verteilt ist.
Der Elbtower, über den müssen wir auch sprechen. Ist das ein Dinosaurier im neuen Stadtteil?
Der war schon ein Dinosaurier, ein altmodischer Bautypus. Diese Hochhäuser sind extrem teuer. Je höher, desto teurer. Ein Phallussymbol, eine Machtdemonstration. Wofür? Das brauchen wir in unserer Bürgerstadt nun wahrhaftig nicht. Und immer noch ein Wahrzeichen mehr. So viele Wahrzeichen braucht Hamburg auch nicht. Es war falsch.
Was macht man denn jetzt damit? Haben Sie da eine Idee?
Ich bin da vor kurzem dran vorbeigekommen und habe mir gedacht, reicht doch so hoch, wie das Ding ist. Man könnte diesen Rohbau nehmen, also wir sanieren ja auch Altbauten aus den 70er Jahren und machen was Schöneres draus. Wir sagen, da ist graue Energie drin, die wird genutzt.
Eine Menge graue Energie. Ja.
Die wird nicht abgerissen, aber das wird nicht jetzt noch höher gezogen. Das war eh schon ein Fehler. Und mit dem, was dort steht, kann man es einer guten, sinnvollen Nutzung zuführen, die gebraucht wird, die wirklich gebraucht wird in der Stadt. Denn noch mehr Büroflächen bei all dem Leerstand brauchen wir ja wohl nicht.
Vertical Farming vielleicht.
Ja, kombiniert mit interessanten Kurzzeit-Wohnangeboten. Langfristig kann man in der Umgebung schwerlich, denke ich, sinnvoll wohnen. Aber Container kombiniert mit Grün, also da fällt einem eine Menge Gutes ein. Da gab es ja auch schon mal von der Hochschule ein paar gute Ideen.
Ich finde ganz interessant, Sie haben ja vorhin auch der Begrünung der Fassaden das Wort geredet. Da kann ich mir vorstellen, dass viele Architekten schon ganz, ganz tapfer sein müssen, weil natürlich die Fassadengestaltung auch eines der Kernelemente der Kreativität ist. Und wenn alles hinter einer grünen Wand verschwindet, ist egal, was man da macht, oder?
Und dann muss sie auch nicht so teuer sein, nicht wahr? Es ist ein Umdenken und dann ist die Frage der persönliche gestalterische Ehrgeiz auf der einen Seite in der Waagschale und die Gesundheit der Menschen und die Zukunft des Klimas auf der anderen Seite. Was wiegt schwerer?
Das heißt, Architekten müssen sich in Zukunft auch ein bisschen zurücknehmen und ihre Kreativität eher auf die Innenräume, auf die Grundrisse konzentrieren als auf die Fassade.
Also ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die das immer schon gleichwertig gesehen haben und für uns ist Innen und Außen und alle Aspekte der Architektur, auch die sozialen Aspekte der Architektur samt der Gestaltung wichtig. Und es ist immer schwierig mit neuen Anforderungen umzugehen, aber ein wunderbar proportioniertes Haus zu schaffen mit Grün ist genauso anspruchsvoll wie eben sich nur mit grafischen Mitteln und Materialien, die tot sind, zu beschäftigen. Und von daher, glaube ich, ist ein Umdenken da und das habe ich an unserer Berufsgruppe auch erlebt. Wenn es neue Regeln gibt, dann wird sich angepasst. Vorher wehrt man sich ein bisschen oder viele wehren sich, es gibt unterschiedliche Lager. Aber wenn die Regeln erstmal da sind, dann werden auch wunderbare Dinge gemacht. Im Moment sehe ich natürlich manchmal ganz merkwürdige Konstrukte mit dieser wahnsinnig teuren, wandgebundenen Grünbegrünung, die extrem technisch aufwendig ist, während man dann unten das Gebäude voll verglast und
auch Boden... Auch wasserintensiv und energieintensiv.
Ja, das ist ehrlich Blödsinn. Um dann ein Gebäude im Bodenbereich nicht zu begrünen, sondern voll zu pflastern und eine Grenzbebauung zu machen. Also das sind sehr, sehr merkwürdige Umtriebe.
Eine andere Frage ist ja auch, wenn wir von Dachbegrünung sprechen, eigentlich sollen doch auch Solarzellen aufs Dach.
Ja, und die Kombination von Solarzellen und Begrünung ist ideal, denn das Interessante ist ja, haben wir auch alle schon gebaut und da zumindest, wo der Bauherr das dann auch zugelassen hat, wenn wir eine Kombination machen von Photovoltaik mit Begrünung, dann muss man die Photovoltaik natürlich so setzen,
dass sie nicht zuwuchert.
Ja, die und Wartungsgänge hat natürlich, aber man braucht eben am Bodenbereich noch so viel Licht, was aber immer ausreicht, dass die Pflanzen wachsen. Und man muss etwa 20 Zentimeter Abstand machen von der Dachbegrünung, die Verschattung durch Pflanzen zu vermeiden. Mhm. Aber die Kombination von beiden ist das Ideale und dann hat man beides. Energiegewinn und Sauerstoffproduktion und eine Kühlung sozusagen der Dachfläche schon mal vom Haus, was viel wert ist.
Sie haben ja vorhin von der Schwammstadt auch gesprochen. Das ist ja quasi der Gedanke, dass Wasser, wenn es dann auch bei Extremwetterereignissen kommt, schneller versickern kann.
Ja.
Eigentlich ist ja unsere ganze quasi Entwässerung eher auf Normalklima zugeschnitten. Ist die Menschheit manchmal so, dass sie erst die Krise braucht, um zu reagieren? Also muss erst was passieren, bevor man das denkt? Oder sind wir da zumindest auf einem Weg, dass wir uns den größten Gefahren stellen?
Also aus der Geschichte der Menschheit der letzten Jahrtausende muss man ja leider bitter erkennen, dass große Änderungen meistens mit großen Katastrophen zu tun hatten. Und meine große Hoffnung ist, dass wir jetzt, wir leben ja schon in einem Anfang einer Katastrophe, wir nicht erst das Ende abwarten, bis wir die richtigen Dinge tun, weil es wird einen Kipppunkt geben, sozusagen ein Point of No Return, wo es nicht einfach mehr umdrehbar ist. Wir sind jetzt gerade noch so in der Situation, dass wir vielleicht das Schlimmste vermeiden können, aber wir müssen jetzt an allen Hebeln drehen, alle Maßnahmen inklusive der Grünen, des Grüns der Städte in Angriff nehmen, damit es Wirksamkeit entfaltet. Ich kann Ihnen, Sie kennen die Geschichte genauso gut wie ich, nicht irgendein Beispiel geben in der Menschheitsgeschichte, wo große Umwälzungen vor der Katastrophe waren. Ja, vielleicht die deutsche Einheit, das war immerhin keine große Katastrophe.
Das stimmt. Aber es ist ja ganz interessant zu sehen, wir in Hamburg haben ja noch das Glück im Unglück, dass das Wetter bei uns vielleicht so wird wie in Mailand, sagt man, oder wie in Frankreich. Damit kommt Städte ja klar. Schlimmer ist es ja in anderen Metropolen der Welt.
Ja, da sollte man sich nicht drauf verlassen, dass das nur so sein wird. Wir merken ja, die Stürme werden mehr. Ich erinnere daran, was in Flensburg und Lübeck vor kurzem los war. Und das wird auch Hamburg weiter betreffen. Die Wasserspiegel steigen schon an. Wir werden Unvorhersehbares mehr erleben. Es wird, da muss sich niemand drauf verlassen, jetzt ein wunderbares Norditalien hier kriegen, sondern wir werden auch mehr Chaos bekommen, mehr zu viel Wasser, mehr zu wenig Wasser, Hitzeperioden und nebenbei Begrünung hilft dazu. Und das hat übrigens Salzburg auch berechnet, wie viele Hitzetage vermieden werden können durch mehr Begrünung in der Stadt. Also es wird chaotischer werden, auch bei uns. Nur
ich dachte, Sie sagen jetzt, es wird italienischer werden.
Und nein, chaotischer.
Wir werden uns vielleicht auch ein bisschen im italienischen Baustil annähern, Fensterläden und verputzten Wänden.
Ach, da hätte ich nichts dagegen. Da gibt es ja viele sehr schöne Beispiele, aber in Italien gibt es auch schon reichlich begrünte, viel zu wenig, aber begrünte alte Gebäude. Nein, also wir werden mehr Chaos bekommen, aber wir bei uns in Norddeutschland und in Nordeuropa werden tatsächlich noch lange bessere Konditionen haben als die Menschen im Süden, denen das Wasser wegbleibt und wo die Landwirtschaft nicht mehr funktioniert. Trotzdem dürfen wir uns darauf nicht ausruhen, sondern wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen und das Beste tun, was wir für unsere Kinder und auch für die anderen Menschen schaffen können.
Müssen wir auch mit einer anderen Vegetation dann planen? Also sage ich mal, weniger Birken, mehr Platanen?
Also mehr Mischnutzung. Also es gab mal die Philosophie, hier habe ich eine Lindenallee und da habe ich eine Kastanienallee. Mischwald ist mit einer Lösung und tatsächlich die Integration, da gibt es auch schon sehr schöne Ausarbeitungen dazu, die Integration von eher südeuropäischen Bäumen mit in unsere Mischwälder, in unsere mischgrünen Parks und Straßen ist sinnvoll, weil Krankheiten, Belastungen und so weiter sich dann nicht so weit ausbreiten können, wenn wir Arten mischen.
Letzte Frage, weil wir müssen zum Ende kommen. Der grüne Bunker, das müsste doch ein Gebäude sein, was Ihrem Geschmack entspricht, oder?
Der grüne Bunker, Sie meinen das in Wilhelmsburg?
Ich meine auf dem Kiez.
Heiligen Geistfeld.
Die Begrünung des Bunkers.
Entschuldigung. Also ich finde, das geht in die richtige Richtung. Ich finde, die Begrünung muss jetzt noch mal zeigen, wie gut sie geplant ist und wuchern. Also die Idee finde ich schon mal gut. Und ich warte auch darauf, was im bodennahen Bereich an bodengebundener Begrünung gemacht ist. Denn das könnte ja schnell viele Meter erreichen. Da sehe ich noch nicht so richtig was. Aber ich denke, die Planer und Planerinnen haben das bestimmt mit eingesetzt. Und ansonsten könnte man es ja jetzt noch machen.
Wir werden es uns auf jeden Fall anschauen. Frau Tscherner, ich sage vielen Dank für Ihre Idee von einer klimagerechten, klimaresilienten Stadt. Und Sie schalten gerne wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.